Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Am Mikrofon ist Annemarie Stoltenberg und im Studio begrüße ich ganz herzlich Dörte Hansen. Frühere Kollegin vom Norddeutschen Rundfunk, hat viele Jahre als Redakteurin gearbeitet, zum Schluss bei NDR Info. Und nun ist sie freie Schriftstellerin geworden. Und ihr erstes Buch, Altes Land, 2015 erschienen, war ein riesengroßer Erfolg. Hat, glaube ich, alle ein bisschen überwältigt. Sie auch?
Mich auf alle Fälle. Mich wahrscheinlich noch mehr als alle anderen, ja.
Wie viele Lesungen haben Sie gegeben mit Altes Land?
Ich habe irgendwann, als es über 50 wurden, mal aufgehört. Aber ich hätte, glaube ich, noch ein Jahr weiterlesen können.
Ich bin nach kaum einem anderen Buch so oft gefragt worden wie Altes Land. Denn in den Jahren danach haben mich alle immer gefragt, haben Sie nicht sowas nochmal? Ich sage, müssen wir noch ein bisschen warten. Und nun hat das Warten ein Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Titel Mittagsstunde, der jetzt kommt, für den Buchhandel ganz wichtig sein wird, dass viele wissen wollen, wie ist denn das zweite Buch von Dörte Hansen? Wie ist das Gefühl bei Ihnen selbst? Hat man dafür ein Gefühl?
Gar nicht. Also ich hatte nach dem ersten aber auch kein wirkliches Gefühl. Also man schreibt ein Buch ja gar nicht im Hinblick auf die Leser und Leserinnen, sondern man versucht erstmal mit seinem Stoff, den man sich vorgenommen hat, zurechtzukommen und den so zu erzählen, dass es für einen selbst stimmt. Und das war bei Mittagsstunde fast noch schwerer als bei Altes Land. Mit dem habe ich noch mehr gerungen mit dem Stoff, weil er mir auch noch näher ist als der Stoff von Altes Land. Und wenn man nicht wirklich ausblendet, was wohl Leserinnen und Leser davon halten, dann kann man, glaube ich, gar nicht schreiben. Ich konnte das jedenfalls nicht. Also in dem Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, oh Gott, wie kommt das jetzt wohl an? Oder ist es jetzt zu ähnlich dem alten Land? Oder ist es zu weit entfernt von Altes Land? All solche Überlegungen waren automatisch ein Stopper. Also in dem Moment ging es gar nicht weiter. Und ich musste mich komplett davon lösen und ganz und gar vergessen, was dazu gesagt wurde und was ich mit Altes Land erlebt habe. Also wirklich wegschieben. Und dann ging es erst.
Dann kann ich Ihnen ja die Arbeit abnehmen, wie es denn ist, das Neue. Ich war hin und weg davon schwer begeistert.
Dankeschön.
Auf diese Formel kann ich es, glaube ich, ganz knapp zusammenfassen. Die, denen ich es schon zu lesen geliehen habe, haben gesagt zum Niederknien. Dennis Scheck, höre ich, ist begeistert. Eine Buchhändlerin habe ich gestern getroffen, die hat gesagt, sie kennt jeden in diesem Buch, den zu beschreiben. Altes Land auch so, dass man das Gefühl hatte, man kennt diese Menschen. Und kann es sein, dass die Hauptfigur in diesem neuen Roman eigentlich kein Mensch ist, sondern ein Dorf?
Das ist bestimmt ein Dorf, ja. Es ist ein Dorf, das ich mir zusammengebaut habe aus vielen ähnlichen Dörfern, ein Geestdorf in Nordfriesland. Und es spielt deswegen die Hauptrolle, weil ich so unbedingt beschreiben wollte, was sich in diesen 60 Jahren, die ich da beschreibe, von 1965 bis jetzt fast in die Gegenwart, was sich da alles verändert hat. Und es ist nicht einfach nur ein bisschen verändert, sondern es ist eine grundlegende Veränderung. Da ist eine ganze Welt verschwunden, habe ich das Gefühl, eine ganze bäuerliche Welt verschwunden. Und das wollte ich unbedingt beschreiben. Und daher denke ich, ja, es gibt eine Familie, die eine Hauptrolle spielt in diesem Buch, aber eigentlich ist es das Dorf Brinkebüll, das die Hauptrolle spielt.
Über die Mittagsstunde werden wir im Laufe dieser Mittagsstunde noch weiter reden. Sie haben sich für Klassik à la carte Musik gewünscht. Und zu Ihren Musikwünschen gehört das Moment Musical Nummer 3 in F-Moll von Franz Schubert. Martin Helmchen am Klavier. Zu Gast heute bei Klassik à la carte ist die Schriftstellerin Dörte Hansen und sie hat sich Moment Musical Nummer 3 gewünscht von Franz Schubert. Warum haben Sie sich das gewünscht?
Das habe ich mir gewünscht, weil ich an meinen Bruder denken musste, der das immer gespielt hat bei uns. Wir hatten ein Klavier, das war sehr alt und es war sehr verstimmt, irgendwann auch nicht mehr zu retten. Und es stand bei uns im Esszimmer und er hat lange an diesem Stück geübt und irgendwann klappte es auch ganz gut. Aber kurz danach hat er aufgehört, Klavier zu spielen. Das typische Phänomen, Pubertät. Und er hat jetzt wieder angefangen und nimmt wieder Unterricht. Und immer wenn ich dieses Stück höre, muss ich an ihn denken.
Haben Sie auch so ein Talent aus der Kindheit, was Sie gerne wachrütteln würden?
ach, ich würde gerne mal wieder ein bisschen turnen, aber ich glaube, das sollte ich lassen. Ich war früher sehr begeistert an meiner Turnstange, aber ich habe vor gar nicht langer Zeit mal versucht, einen Aufschwung zu machen, als keiner guckte. Es war gut, dass niemand guckte, sagen wir so.
Komisch, dass man das plötzlich nicht mehr kann. Ja, ich versuche das auf dem Spielplatz immer mal wieder und stelle fest, ich kriege meinen Leib da nicht mehr rumgewirbelt.
Man soll
das konnte man als Kind ohne jede Mühe.
Ja, man hat gar nicht gewusst, wo das Problem liegt.
Barren, Stufen, Barren, Schwebebalken. Genau.
Schweinebaumeln, kennen Sie das? Ja. Mit Abspringen, super. Ja. Ging alles. Und erschütternderweise, neulich habe ich mal versucht, ein Rad zu schlagen. Es ging ein Rad, aber es fühlte sich an wie so eine Ganzkörperzerrung hinterher. Also es ist traurig.
Ihre Bücher haben ja diesen Effekt häufig, dass man sich an eigene Dinge aus der Kindheit erinnert. Und ich dachte immer, das wäre ein Einzelschicksal, was ich erlebt habe. Ich durfte wirklich bis 3, also vom Mittagessen an bis 3, auf gar keinen Fall zu Hause klingeln. Wir wurden rausgeworfen aus der Wohnung und mussten dann uns irgendwie draußen tummeln. Und vor 3 war da gar nichts. Das war diese heilige Mittagsstunde. Ja. Und dann war es für mich so eine späte Entlastung, hier bei Ihnen zu lesen. Niemand konnte leiser essen und Treppen geräuschloser hinaufschleichen als Kinder, die in Nordfriesland aufgewachsen waren. Wenn es etwas gab, was den Menschen hier oben heilig war, dann war es ihre Mittagsstunde. Also ich war doch nicht allein.
Nein.
Und es ist nicht nur in Nordfriesland so. Ja. Wie war das bei Altes Land? Das spielt ja im alten Land. Mhm. Hier oben im Norden. Und haben Sie da Rückmeldungen bekommen, auch aus dem Schwabenland oder dem Hessischen, dass es da genauso war? Oder ist das wahrgenommen worden als norddeutsche Geschichte?
Nein, erstaunlicherweise nicht. Sondern es gab ganz viele Reaktionen, auch zum Beispiel aus Nürnberg erinnere ich mich, oder als Bayreuth, dass ich Leserzuschriften bekam, die sagten, es war genauso bei uns. Und das hat mich selbst ein bisschen überrascht. Also offenbar gibt es das universelle Dorf oder bestimmte Dinge, die man erlebt oder kennt, wenn man nicht urban aufgewachsen ist, sondern eben ländlich aufgewachsen ist.
Ja, und ich glaube, das ist die schriftstellerische Leistung, die man nicht erklären kann, dass sie solche Dinge allgemeingültig für alle formulieren kann, ohne dass man weiß, wie das funktioniert, denn jede Lebensgeschichte läuft ja anders.
Ja, das ist tatsächlich was mir offenbar glückt und ich weiß nicht wodurch, aber es gibt viele Menschen, die sich sehr identifizieren mit meinen Büchern. Das finde ich interessant und natürlich auch ganz beglückend. Ich kann ja nur überlegen, woran es liegt. Vielleicht daran, dass ich einfach mir mit diesen Figuren sehr, sehr viel Mühe gebe. Ich meine, das tut wahrscheinlich jeder Schriftsteller, aber ich versuche sie sehr, sehr genau zu beschreiben, ohne ihnen ihre Würde zu nehmen. Also sie bleiben auf eine gewisse Weise intakt bei mir. Und vielleicht macht das Identifizieren ein bisschen einfacher.
Ja, Ihre Romane zeichnen sich aus durch eine große Lesbarkeit, dieser jetzt auch wieder, wobei er ja auch gedanklich tief ist. Und diese geografische Verortung, die geschieht ja hauptsächlich über die Sprache. Wird auch ein bisschen platt wieder gesprochen in der Mittagsstunde. Und manchmal durch ganz kurze, kleine Einsprengsel. Einer geht aus dem Zimmer und sagt, hä? Da denke ich auch, als Norddeutscher kann man einfach nicht ein Zimmer verlassen, als hä zu sagen. Sie sprechen platt. Sprechen Sie auch in Ihrer Familie platt miteinander?
Ja, wir sprechen jeden Tag platt. Mein Mann, meine Tochter und ich, meine Geschwister und meine Mutter sowieso. Das ist für uns Alltagssprache.
Sie sind 1964 in Nordfriesland geboren und jetzt dorthin wieder gezogen. Ist es ein kleines Dorf, wo Sie hingezogen sind, in der Nähe von Husum oder direkt Husum?
Es ist eigentlich, es ist jetzt eingemeindet. Es war früher ein kleines Dorf bei Husum, aber es war nie so ein Brinkebühldorf. Also es war nie ein Bauerndorf. Und ich glaube vielleicht, dass ich in ein Brinkebühldorf auch nicht unbedingt wollte. Ich wollte schon in eine kleine Stadt. Also ich wollte in die kleine graue Stadt am Meer, da wollte ich hin.
So wie Dörte Hansen ihre Romane aufheitert durch kleine launige Szenen, bei denen man sich vielleicht auch so ein bisschen ausruhen kann, bei einem doch auch schwierigen Thema, so lockern wir unsere Sendung hier auch auf. Die Nummer 9 aus den Enigma-Variationen von Edward Elgar. Sie hörten das Cincinnati Symphony Orchestra unter der Leitung von Paavo Järvi. Dörte Hansen, das ist eine Musik, die kann ich mir gut vorstellen. Sie und diese Musik nachts in einem Auto durch Nordfriesland.
So ist es. Man möchte am liebsten ranschreiben, nachts im Auto zu hören. Und ich finde die ja einfach traumhaft schön. Und ich finde auch die Entstehungsgeschichte schön, weil der Edward Elgar das geschrieben hat für seinen Freund August Jäger. Und zwar als Dank dafür, dass er ihn durch schwere Schaffenskrisen durchgetragen hat. Und das finde ich besonders schön, das zu wissen.
Gab es das für Sie auch, schwere Schaffenskrisen?
Schwere weiß ich nicht, das ist ja immer eine Ermessenssache, aber Schaffenskrisen gab es ganz sicherlich, ja. Ich glaube, dass die wenigsten Schriftsteller davon ganz verschont sind. Also ich kenne wenige Kollegen oder Kolleginnen, die sehr leicht schreiben. Die meisten schreiben doch unter Mühen und dazu gehöre ich auch. Qualität kommt von Qual, an dem Satz ist definitiv was dran. Es ist wunderbar geschrieben zu haben. Das ist wie bei anstrengendem Sport zum Beispiel, toll gejoggt zu haben, aber in dem Moment ist es doch sehr mühsam.
Es war großartig zu lesen jetzt für mich, die Mittagsstunde. Sie erzählen hier von einem Dorf und dieser rasanten Entwicklung der ganzen dörflichen Welt in den letzten etwas mehr als 50 Jahren. Mhm. Und das bedeutet ja, dass die Dörfer, die wir kennen und die in Bilderbüchern gefeiert werden für Kinder, die gibt es alle nicht mehr. Es hat eine riesengroße Flurbereinigung stattgefunden. Mhm. Und Sie lassen das ein paar Dorfbewohner erleben, was da um sie herum passiert. Und am Anfang ist es ja so, dass die meisten das auch richtig finden, was da passiert. Dass da plötzlich die Straße begradigt wird, breiter gemacht wird, das Kopfsteinpflaster weg, die Kastanien weg.
Genau. Heute kann man das nicht mehr verstehen, aber aus damaliger Zeit ist das sehr gut verständlich. Man wollte endlich nicht mehr dieses kleine, enge, rückständige, mühselige Arbeiten und dieses ärmliche Leben auf der Geest, die kein gutes Land ist, das wollte man alles nicht mehr. Und wir leben heute mit diesem Verständnis, dass man nur im Einklang mit der Natur leben sollte. Und das ist aber ein relativ neuer Gedanke. Man hat damals, glaube ich, wirklich geglaubt, man müsste die Natur besiegen. Man müsste der Natur zeigen, so wird's gemacht. Und wir sind jetzt diejenigen, die bestimmen, was passiert. Und man ist übers Ziel hinausgeschossen. Aber die ursprüngliche Begeisterung für alles Moderne, das kann ich verstehen. Was dann daraus wurde, ist eben doch relativ traurig gewesen, weil man sehr viel vernichtet hat, was einem dann hinterher gefehlt hat. Man hat ja praktisch die ganze Landschaft einmal so weggehobelt, ne? Und die Dörfer eben so tiefgreifend verändert. Und heute merkt man, dass es ein bisschen zu viel war und heute arbeitet man wieder dagegen. Jetzt gibt es wieder, es fing an mit den Biotopen, man hat wieder Biotope angelegt, man hat renaturiert, man hat irgendwelche Wallhecken wieder angepflanzt und so weiter. Also wir wissen schon, dass es ein bisschen zu heftig gewesen ist. Und das zu verschmerzen, das hat lange gebraucht, beziehungsweise ich glaube, dass es eine Generation von Dorfmenschen gibt, die das gar nicht verschmerzt haben. Diese Leute, die das alte bäuerliche Leben noch gekannt haben und vielleicht selbst Bauern waren, die haben das vielleicht nicht verschmerzt.
Es rücken dann ja Ingenieure an, Straßenbauingenieure, und 9 Monate nachdem die weg sind, kommt ein Kind zur Welt. Und es gibt ja so einen Engel, der eigentlich durch jeden Roman fliegen soll. Und der fliegt in ihrem Roman in dem Moment, wo der Großvater, der vorher sich nicht hervorgetan hat durch besondere Gefühligkeit oder Sentimentalität oder Freundlichkeit, dass der denn zu den anderen sagt, lass mich das mal machen mit dem Lütten.
Genau. Und der sieht plötzlich dann seine Chance in diesem Kind. Der hat plötzlich einen kleinen Jungen, von dem er nicht mehr gehofft hat, dass er sowas erleben würde. Und ich finde, dass eine Figur sich gerne so verändern darf, dass man sagt, anfangs erwartet man das nicht von diesem Mann, dass der für dieses Kind verantwortlich sein kann. Und dann versteht man aber aus der Geschichte dieses Mannes sehr genau, warum das so ist und warum es so passt. Und das ist eigentlich das, was mich beim Schreiben vielleicht überhaupt am meisten interessiert, ist die Frage, wie werden wir eben zu den Menschen, die wir sind? Wir sind ja alle Ergebnisse oder Produkte von Kindheiten, die mehr oder weniger gelungen sind, von Entscheidungen, die wir getroffen oder nicht getroffen haben und von Umständen. Und das zurückzurechnen und zu sagen, wie war der denn ursprünglich mal, dieser Mensch? Und warum passt jetzt plötzlich das so ins Bild? Das interessiert mich einfach sehr.
Zu den Menschen, die in diesem Dorf leben, das Sie beschreiben, gehört ja eine Frau, die so ein bisschen eine andere Begabung hat als andere Menschen. Das können die anderen ganz gut akzeptieren, weil eine Einen kann man, glaube ich, gut aushalten, der aus dem Rahmen fällt. Und es gibt dort einen kleinen Laden, der, das ist ja häufig passiert, der nicht überleben kann.
Genau. Und wir haben alle Schuld daran, denn natürlich hat man das getan, was in allen Dörfern passiert ist. Ganz lange hatte der Laden das Monopol und dann gab es irgendwann einen Supermarkt in der Nähe und dann haben wir plötzlich alle da gekauft, weil es günstiger war. Und dann hat man bei dem Ortskaufmann nur noch das besorgt, was man gerade vergessen hatte. Und natürlich konnte der da nicht länger existieren. Also das sind alles so Entscheidungen, die man natürlich auch mitgetroffen hat oder Entwicklungen, die vielleicht auch nicht zu verhindern waren.
Dieses Buch hat ein nicht so schmeichelndes Cover wie das vorherige. Bei Altes Land wollte man ja in den Umschlag reinbeißen, diesem schönen Obst außen drauf. Und nun ist hier ein bäuerlich arbeitender Mensch zu sehen, der so einen Ochsen, nehme ich an, ist es, hinter sich herzieht an einem Strick.
Und dahinter muss man sich noch einen Pflug denken. Es ist praktisch ein junger Bauer, der pflügt und mit einem Ochsen gespannt. Und man sieht beiden, dem Menschen und dem Tier, die Mühsal an, die das kostet, also dieses schwere Arbeiten auf dem Land.
Durften Sie bei der Covergestaltung mitwirken?
Ja, das durfte ich. Ich hatte dieses Cover ausgesucht und habe es sofort geliebt. Und so eins oder ein ähnliches hatte ich auch schon gefunden. Und ich war dann sehr froh, dass der Verlag gesagt hat, ja, das passt, das machen wir.
Nun haben Sie sich für unsere Sendung eine weitere Musik gewünscht. Neil Young, Old Man. Wollen Sie ein bisschen etwas dazu sagen? Warum dieser Titel?
Ja, das habe ich gemacht, weil meine Hauptfigur Ingvar Feddersen, ein sehr wichtiger Mann in diesem Buch, weil der immer Neil Young hört, wenn er durch die nordfriesische Landschaft fährt. Und auch gerade an Tagen, wenn es nicht so schön ist und immer wenn es ihm nicht so gut geht, dann hört er Neil Young. Und er sagt, das Gewimmer dieses Mannes, das ist ihm eine große Stütze. Oh man.
Neil Young, Old Man, ein Wunsch von Dörte Hansen. Eine der Figuren in ihrem neuen Roman Mittagsstunde tröstet sich mit Neil Young. Es ist so ein bisschen so ein jammernder Sound auch.
Ja, ne? Genau. Und es ist ihm auch ein bisschen peinlich. Er lässt dann immer die CD im Handschuhfach verschwinden, wenn jemand mitfährt im Auto. Aber sobald er alleine fährt, hört er nur Neil Young.
An einigen Stellen in Ihrem Buch wird ja Musik erwähnt. Mhm. Beschäftigen sich Menschen mit Musik? Welche Bedeutung hat das für Sie beim Schreiben? Inspiriert es Sie auch, Musik zu hören, oder ist es ein geräuschfreier Raum, in dem Sie arbeiten?
Oh, das ist möglichst geräuschfrei tatsächlich. Ich könnte nicht mit Musik arbeiten. Viele Kollegen tun das. Ich könnte das gar nicht. Ich möchte es am liebsten ganz still haben. Es darf gerne so ein bisschen Alltags- und Lebensgeräusch um mich herum sein. Irgendwas, was mich nichts angeht, irgendein Grundrauschen und so darf gerne sein, aber keine Musik, das würde nicht gehen.
Wenn Städter aufs Dorf gehen, aufs Land gehen, im Urlaub oder auch überhaupt dahin ziehen, wundern sie sich ja immer, wie laut es da ist.
Ja, das ist ein großes Missverständnis anzunehmen, dass es auf dem Land leise sei. Also das ist es wirklich nicht.
Es gibt immer irgendwelche Landmaschinen,
ja,
die man hört.
Es gibt irgendwelche Traktoren oder gerade diese großen Traktoren jetzt, die machen wirklich Lärm. Und irgendjemand mäht immer oder sägt oder so, das ist nicht leise bei uns. Nicht.
Wie und warum haben Sie diese Entscheidung gefällt, so aus der Stadt wieder in die Nähe von Husum zu gehen?
Es war ja eher so ein zweiter Sprung. Ich bin ja erst aus der Stadt ins alte Land gesprungen oder wir als Familie und von dort dann nach Husum. Und ich glaube tatsächlich, es war so ein kleines Ziehen von Heimweh war immer da bei mir. Mein Mann kommt praktischerweise aus derselben Gegend. Das heißt, er hat ein ähnliches Ziehen gehabt. Und sogar unsere Tochter, da hatten wir Glück, spürte das auch. Also es gab so eine Liebe zu Nordfriesland, die wir alle haben. Und deswegen sind wir jetzt alle sehr glücklich da.
Meinen Sie, es kommt wieder so eine Welle, dass die Leute nicht mehr alle in die Städte strömen, sondern auch wieder in die Provinz?
Ja, ich glaube, sie ist schon da. Man muss nur gucken, in welchem Alter. Also früher war es eher so, dass die Leute aufs Land zogen, wenn die Kinder mobiler wurden, also ins Laufradalter kamen zum Beispiel. Heute habe ich das Gefühl, man zieht wieder in die kleinen Städte und vielleicht auch in die Dörfer, wenn man so im Rentenalter ist, dann, weil man dann die Lebensqualität da auf dem Land oder in einer kleinen Stadt zu schätzen weiß. Ich glaube, es hat dieses Hin- und Herziehen immer gegeben und es wird immer so in Strömungen gehen. Ich weiß auch nicht, ob ich in Nordfriesland alt werden will und da irgendwann sterben möchte unbedingt. Vielleicht zieht es mich irgendwann auch wieder in die Stadt, das kann schon sein. Aber im Moment ist es genau richtig da.
Etliche Ihrer Figuren sprechen ja Plattdeutsch und das wird auch so im Text wiedergegeben. Mhm. Sie haben ja viel auch Kolumnen geschrieben für den Norddeutschen Rundfunk in plattdeutscher Sprache. Da können Sie auf einen reichen Schatz zurückgreifen. Ja. Haben Sie da auch so Eigenzitate verwenden können aus Ihren plattdeutschen Beiträgen oder ist das alles neu gemacht?
Ja, nee, das konnte ich nicht. Aber was ich gut üben konnte mit meinen plattdeutschen Kolumnen war Timing. Also das waren ganz kurze Kolumnen, 1,30 glaube ich, und dann musste man fertig sein. In diesen 1,30 musste man alles unterbringen. Und das ist eine gute Schule, da lernt man Disziplin beim Texten.
Sie haben mal Linguistik studiert, hier in Hamburg?
Erst in Kiel und dann habe ich in Hamburg meine Promotion gemacht.
Zu welchem Thema?
Oh, ein sehr bodenständiges Thema, Transfer bei Diglossie heißt meine Doktorarbeit. Aber eigentlich birgt sich dahinter was ganz Praktisches, finde ich. Ich wollte wissen, wie sich große dominante Sprachen auf kleinere Sprachen auswirken. Also wenn man zum Beispiel Plattdeutsch nimmt und Hochdeutsch, dann stellt man fest, dass die Sprecher ganz viel diese beiden Sprachen vermischen. Und ich wollte erstens sehen, gibt es da Gesetzmäßigkeiten in diesem Vermischen? Also gibt es in diesem ganzen chaotischen oder scheinbar chaotischen Mischmasch, gibt es da Strukturen? Und gibt es eine Art kompetentes und nicht kompetentes Mischen? Und das habe ich versucht zu untersuchen. Für mich hochspannend, aber für den Rest der Menschheit fürchte ich eher nebensächlich.
Ja, war das so eine La-Pur-La-Forschung oder kann man sagen, dass Sie davon bis heute etwas haben, von dieser doch sehr speziellen Untersuchung der Sprache?
Ich habe was davon, was Akribie angeht. Ich gucke mir Dinge gern genau an. Das habe ich damals schon gemacht und ich finde immer noch sehr faszinierend, wie Sprachen funktionieren, mit wie kleinen Mitteln man manchmal einen Bedeutungswandel zum Beispiel ausdrücken kann. Also Sprache fasziniert mich nach wie vor und ich habe diese Akribie und dieses ganz genau Gucken, auch vielleicht Pedanterie, das habe ich beim Schreiben auch gut gebrauchen können.
Ja, und manchmal ist es ja auch tatsächlich die Musik, die die Gedanken weiterbringt und beflügelt. Sie haben sich für diese Sendung etwas von Bach gewünscht und diesen Wunsch hoffen wir zu erfüllen mit dem Flötenkonzert A-Dur von Karl Philipp Emanuel Bach. In der Kultur Klassik à la carte, Sie hörten den dritten Satz aus dem Flötenkonzert A-Dur von Karl Philipp Emanuel Bach. Zu Gast ist heute Dörte Hansen mit ihrem neuen Roman Mittagsstunde, ein Buch, das von einem Dorf erzählt in Nordfriesland, einem Dorf in der Geest. Und es wird beschrieben, wie sich das Dorf in den letzten Jahrzehnten verändert hat, wie sich alle unsere Dörfer in unserem Land verändert haben, Dörte Hansen. Und man jubelt eigentlich auf jeder Seite mindestens einmal. Ja, genau so kenne ich. Aber Sie geben den Figuren auch so was ganz Spezielles. Sie haben einen ganz liebevollen Umgang mit den Figuren in Ihrem Roman. Auch da, wo Sie sie vielleicht ein bisschen auf die Schippe nehmen, lesen Sie doch mal eine kleine Passage.
Es gab ein altes Spiel in Brinkebüll. Die Regeln wurden nie geändert. Es ging wie Flüsterpost und alle spielten mit. Nur der, von dem die Rede war, blieb draußen. Ich weet wat, wat du nicht weetst. Karl-Heinz Dunker wusste beispielsweise nicht, dass er im ganzen Dorf nur Kakadudu hieß, weil er so stotterte. Und Dietrich Eggers hatte keine Ahnung, dass sie ihn Bücktig Eggers nannten. Er war angeblich von einer anderen Partei. Man sah sein Auto hin und wieder kurz vor Dänemark auf einem Parkplatz bei der Jägerklause. Mehr musste man auch gar nicht wissen. Sein weicher Händedruck, sein Gang, der wird zu Glicks beschädigt. Heinrich Wolbersen hieß Haumi Wolbersen, weil seine Frau ihn ab und zu vermöbelte. Zumindest sagte Paule Bahnsen das, der gegenüber wohnte. Man hatte seinen Namen sehr schnell weg in Brinkebüll und wurde ihn dann nie mehr los. Das Dorf vergaß nichts. Sönke fragte sich, wie wohl sein Name war, wie sie ihn nannten, wenn er es nicht hörte. Ich weet wat, wat du nicht weetst. Man wusste nie, wie viel die anderen wussten.
Ja, es ist eigentümlich, dass man eigentlich sich nach dörflichem Leben so sehnt manchmal und nach dieser Vertrautheit und Gemütlichkeit vielleicht auch. Und andererseits mag man das gar nicht mehr haben, dass alle anderen, was über einen, das ist ja wie in den modernen sozialen Medien auf dem Dorf. Ne? Das,
soziale Kontrolle.
Soziale Kontrolle. Ne? Und was man alles weiß immer über die anderen. Ne?
Alles eigentlich. Und deswegen ist die Mittagsstunde auch so wichtig, jedenfalls in meinem Roman, weil das die Zeit ist, in der das Dorf eigentlich ruht, aber in Wirklichkeit passieren die wichtigen Dinge oder die entscheidenden Dinge oft in dieser Mittagsstunde, weil man dann mal nicht gesehen wird von den anderen.
Welchen Schluss haben Sie denn eigentlich? Darf man das schon verraten, wie der Roman endet? Haben Sie so eine Art Zukunftsperspektive darin eröffnet?
Ich kann vielleicht so viel sagen, dass es kein Buch ist, das sich zurücksehnt nach diesen alten Zeiten. Also es geht nicht darum zu sagen, früher war alles besser und drehen wir doch die Zeit zurück. Das wollte ich ganz bestimmt nicht, sondern mit diesen ganzen Erneuerungen kam ja auch sehr viel Bewegung in die Dörfer und die war auch nötig. Also sowas wie Bildungsreform oder Frauenrechte, das war sehr wichtig. Ich kann für mich zum Beispiel sagen, ich wäre, wenn ich 10 Jahre älter gewesen wäre, 10 Jahre früher geboren, hätte ich wahrscheinlich kein Abitur gemacht. Also es gab ganz andere Möglichkeiten und Chancen, eben auch aus dem Dorf herauszukommen. Und deswegen ist das Ende meines Buches nicht nur traurig, sagen wir es so.
Ja, wenn man auf dem Dorf groß wurde, ich hatte das auch, als ich Kind war, dann hatte man lange Busfahrten zur Schule. Die allerdings den Vorteil hatten, wenn ich mich recht entsinne, dass man während dieser Busfahrten die Schularbeiten machen konnte.
Genau.
Ich konnte sehr gut schreiben in einem wackelnden Bus, ohne dass jemand das sehen konnte.
Genau, das war der große Vorteil. Ansonsten waren das natürlich elendlange Tage. Also man musste dann doch sehr früh aufstehen, in meinem Fall, wir mussten um 17:45 im Bus los und der kam dann um 7 an der Schule an, die aber erst um 19:45 aufmachte. Das heißt, man hatte viel, viel Zeit zu überbrücken.
Zeit und man hat ja vielleicht auch unterwegs Dinge erlebt, mit denen man gar nicht so leicht fertig geworden ist. Durch diese langen Wartezeiten erinnere ich mich auch, dass man komische Dinge gesehen hat, die ich heute noch jederzeit abrufen kann an einsamen Bushaltestellen oder wenn es so dunkel ist und ich leere Züge oder Busse sehe, dann fallen mir solche Dinge auch wieder ein. Das ist schon, für Kinder ist es schon hart, aber ich denke, heute werden die meisten ja doch irgendwie komfortabler kutschiert. Sind Sie auch so ein Chauffeur der eigenen Tochter?
Ja, ich versuche es nicht so zu tun. Sie kann auch zur Not mit dem Fahrrad oder auch mit dem Bus, aber natürlich fahre ich auch hin, und wenn es zu unpraktisch ist. Ne? Und selbst wenn man Bus fahren muss, die Taktung ist heute ein bisschen anders. Also früher fuhren sie ein- oder zweimal am Tag und jetzt kann man doch ein bisschen häufiger einen Bus kriegen, wenn man Glück hat.
Es gibt noch so ein Detail aus dem Dorf, das Sie beschreiben. Da standen früher mal Kastanien und im Zuge dieser Straßenerneuerung, Flurbereinigung werden die Kastanien entfernt. Zunächst finden die Dorfbewohner das toll und dann schon ein Jahr später merken sie, der Wind pfeift anders. Das war ja doch ein Schutz gegen den Wind und es sah schöner aus. Im Sommer gibt es Schatten. Zu jeder Jahreszeit hatten diese Kastanien irgendwie eine Funktion in diesem Dorf, die plötzlich weg ist. Und das, was ihnen sogar fehlt, ist das Klackern von den Kastanien im Herbst. Das sind ja Dinge, die man wieder in Ordnung bringen kann durch Aufforstung.
Ja, das ist zum Glück auch passiert. Also man hat sich ein bisschen vergaloppiert tatsächlich in diesen Zeiten, als man so an die Moderne glaubte. Aber das hat man in den Städten ja auch. Wenn wir uns jetzt Siedlungen angucken, die in den 60er, 70er Jahren gebaut wurden, dann denkt man heute auch, oh meine Güte, was haben die Stadtplaner da bloß gemacht? Sie haben einfach an die Moderne geglaubt und hatten einen sehr optimistisches oder euphorisches Verständnis davon. Das können wir heute nicht mehr nachvollziehen, weil wir eine große Skepsis haben. Aber das ist eben auch erst gewachsen.
Wobei man es über den städtischen Wohnungsbau nicht so pauschal sagen kann. Es gibt ja manche Wohnungsbauten aus den 70ern, die besser sind als die heute. Aber eben pauschal ist schon so, dass man das Gefühl hat, die Ingenieurskunst nimmt da auch zu. Es gibt viele gute Beispiele. Wenn Sie persönlich an die Zukunft denken, so in dörflichen Raum, wie es so schön heißt, glauben Sie, dass sich das zum Positiven wieder verändern kann?
Ich habe fast den Eindruck, dass der Tiefpunkt durchschritten ist, dass heute wieder ein bisschen mehr Leben in die Dörfer kommt. Ich sehe das an meinem Heimatdorf, wo plötzlich wieder mehr Kinder auf den Straßen spielen. Eine Zeit lang war das gar nicht so der Fall. Da hat man das Gefühl, es gibt gar keine Familien mit Kindern mehr. Mittlerweile ziehen wieder viele aufs Land. Und es gibt auch wieder sowas wie ein kleines Kulturangebot. Es gibt zwar keine Dorfschule mehr, aber es gibt viele Vereine, die sich um die Kinder kümmern oder die Dinge anbieten wie Einradfahren in den Ferien oder so. Also mein Eindruck ist, dass es im Dorf jetzt gerade wieder so ein bisschen bergauf geht und einige Dörfer haben auch ihren Dorfladen jetzt wieder, einige übernehmen sogar als Gemeinde den alten Gasthof und setzen ihn wieder in Stand.
Ja, das finde ich immer am traurigsten, wenn kein Gasthof mehr da ist.
Das ist auch wirklich eine Schande natürlich. Und man hat aber das Gefühl, dass es jetzt wieder ein bisschen bergauf geht. Jedenfalls ist das mein Eindruck.
Ich meine, wenn Sie mit dem Buch auf Lesereise jetzt gehen, ich bin immer wieder fasziniert und begeistert auch, was auf dem Lande alles auf die Beine gestellt wird durch Bibliothekarinnen und Buchhändlerinnen und Buchhändler, indem sie Autoren einladen, Lesungen veranstalten und dann auch ihre Leute zusammentrommeln.
Ja, man ist ganz erstaunt. Manchmal denkt man, oh, wie können die denn heute 200 Leute zusammenkriegen, wenn man erfährt, oder ist eine große Obstscheune, die ist ausverkauft und man reist an und stellt fest, hier ist, wo wohnen die Leute denn alle? Und dann ist dieser Laden aber voll. Und dann kann man sehen, dass es gerade die Leute, die Buchhandlungen haben, dass die wirklich mehr sind als Geschäfte, sondern das sind wirklich Kulturleuchttürme da in diesen kleinen Städten und Dörfern.
Gute Nacht aus der Winterreise von Franz Schubert. Thomas Quasthoff wurde begleitet von Charles Spencer. Ganz so weit sind wir noch nicht mit der guten Nacht, aber es ist immer zu jeder Tageszeit schön anzuhören, auch zur Mittagsstunde.
Allerdings.
Mittagsstunde ist der Titel des neuen Romans von Dörte Hansen, über den wir schon ein bisschen gesprochen haben. Und Sie haben ja doch sich lange Zeit gelassen für diesen zweiten Roman. Der vorherige war 2015 erschienen, jetzt haben wir 2018. Mhm. Und ich weiß von vielen Schriftstellern, dass sie, wenn die Lesereise anfängt für ein neues Buch, am liebsten mit einem nächsten Projekt so weit sind, dass sie an diesen vielen Tagen, die man dann auf Tour ist und abends eine Lesung hat und danach allein im Hotelzimmer ist, dass sie da etwas Neues zum Arbeiten haben.
Ja, ich wünschte, das wäre bei mir auch so, aber das ist es nicht. Im Moment tut sich da noch kein neuer Stoff auf. Und zeitgelassen klingt so, als hätte ich das bewusst gemacht, ne, und ein bisschen zurückgelegen, gesagt, lass mir mal Zeit. Also ich wäre gerne sehr viel schneller gewesen, aber das ging nicht. Es war dann doch ziemlich schwer, an diesen Stoff ranzukommen oder den Ton zu finden erstmal für diese Geschichte. Und das hat mich sehr viel mehr Zeit gekostet, als ich gedacht habe auch und auch als ich gewollt hätte. Aber so ist es nun. Man kann es nicht beschleunigen.
Und hat da ein freundlicher Verleger, Wolfgang Ferchel, einmal im Monat angerufen und gesagt, Dörte, wie ist es?
Weil er so ein freundlicher Verleger ist, hat er das nicht getan. Gar nicht. Man hat mich wirklich in Ruhe gelassen und das war auch wirklich das Einzige, was geholfen hat. Sie haben mich wirklich weiter wursteln lassen und gesagt, melde dich, wenn du dich melden willst. Und das habe ich auch gemacht. Also ich brauche immer ganz lange Zeit alleine und muss für mich erstmal sehen und kann auch nicht gleich was zeigen, sondern ich mache das erstmal alles im Geheimen.
Hat das Buch denn noch ganz viel mit Ihnen selbst zu tun oder kapselt man das irgendwann ab als Buch?
Das dauert eine Weile, deswegen bin ich sehr froh darüber, dass eine gewisse Zeit vergeht zwischen Abgabe des Manuskripts und Erscheinen des Buches, weil man dann ein bisschen tatsächlich sich abkapselt und auch ein bisschen Fell über die ganze Sache wachsen lässt, also sich selbst auch ein dickes Fell wachsen lässt und man denkt, okay, jetzt kann es wieder jeder lesen, jetzt ist es draußen und jetzt kann ich nichts mehr für das Buch tun, jetzt muss es ohne mich klarkommen.
Der Lektor von Friedrich Dürrenmatt hat mir mal erzählt, bei der Arbeit mit Dürrenmatt sei es so gewesen, dass er jede Veränderung, jeden Vorschlag des Lektors brüsk von sich gewiesen hat. Und dann hat er 3 Seiten später gesagt, lass uns nochmal zurückgehen. Und dann hat er es doch akzeptiert.
Ach, mühsam.
Wie ist das für Sie, die Arbeit mit einem Lektor?
Ach, ich habe das große Glück, dass ich eine tolle Lektorin habe, Claudia Fidoni. Und
ich glaube, die kommt auch in ihrer Danksagung
vor. Ja, das hat sie auch wirklich verdient. Und sie kann wirklich, sie kennt manchmal meinen Text besser als ich. Das finde ich ganz erstaunlich. Sie kann sagen, merkst du, dass du in dem Kapitel was anderes machst als in dem Kapitel vorher? Und dann gucke ich nach und dann denke ich, ja, sie hat recht. Aber sie würde mir nie sagen, mach das anders, sondern sie sagt, ist dein Buch, du musst es wissen, aber ich an deiner Stelle würde noch mal überlegen. Und so werden wir uns immer einig. Also ich tue gut daran, ihre Ratschläge auch jedenfalls gründlich zu überlegen. Und viele von ihnen nehme ich auch an.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit diesem neuen Roman. Dankeschön. Ich hoffe, dass alle anderen so reagieren wie die, denen ich begegnet
das
bin und erzählt habe.
Das
neue Buch von Dörte Hansen ist da. Und ich danke Ihnen schön, dass Sie hier zu Gast waren bei Klassik à la carte.
Danke Ihnen.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.